Ja, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Überall wird gewählt. In den USA wurde gewählt. In Österreich ist da auch schwierig mit den Wahlen. In Deutschland dieses Jahr. Aber auch für unseren Bund in der Gemeinde stehen auch für dieses Jahr einige Veränderungen an. Auch Wahlen hier und da. Und auch in unserer Gemeinde wird gewählt. Im März sind Gemeindeleitungswahlen. Und bei dem ganzen Nachdenken über die ganzen Wahlen, da kam mir der Gedanke, wählt Gott eigentlich auch? Und wenn ja, wen? Mir ist eine Bibelstelle eingefallen aus Johannes 15, der Vers 16, der erste Satz. Da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich finde es richtig gut, dass Gott auch wählt, und zwar uns. Und seine Wahl, die steht fest. Er ist nicht wie so ein, hängt sein Fähnchen nicht in den Wind. Wir wählen heutzutage die eine Partei, in ein paar Jahren vielleicht kann es sein, dass man eine andere Partei wählt. Heute finden wir den einen toll und morgen ändern wir unsere Meinung. Und ganz ehrlich, ist das in unserer Gesellschaft heute nicht auch genauso mit Gott? In unserer Gesellschaft sind wir heute sehr spirituell unterwegs, aber man pickt sich die Rosinen aus dem Kuchen. Ja, man überlegt, aus dieser Religion finde ich etwas attraktiv, aus der Philosophie, aus dieser Weltanschauung. Und so bastelt man sich heute seine eigene Religion zusammen. Gott wählt uns aus und seine Wahl steht fest. Wir dürfen in seinem Team sein. Und das ist ein großes Vorrecht. Jesus wählte zum Beispiel seine Jünger aus. Aber wofür? In den Evangelien heißt es, Jesus wählte seine Jünger aus, damit sie bei ihm seien. Das ist der erste Grund, dass die Jünger bei Jesus sind. Und erst danach, dass sie ihm nachfolgten. Erst kommt das Sein, dann das Tun. Jesus zu folgen bedeutet, Jesu Weltanschauung zu übernehmen. Jesu Gottesbild zu übernehmen und Jesu Denken über die Menschen zu übernehmen. Wenn wir diese Ausrichtung in unserem Denken annehmen, in die gleiche Richtung denken wie Jesus, dann wird auch unser Reden und unser Handeln sich daraus ergeben. Wenn unsere Ausrichtung stimmt und dann noch Bewegung hinzukommt, dann ist das Nachfolge. Und Jesus möchte uns leiten. Und er möchte wiederum, dass wir andere leiten. Jeder Mensch braucht Anleitung. Und dafür braucht es Menschen, die anleiten. So wie der Hirte. Ich denke, ein großes Problem unserer Menschheit ist, dass wir viele schlechte Leiter haben. Ja, nicht nur in der Politik. Manchmal sind es die Lehrer, die nicht erklären können. Manchmal der Arbeitgeber, der einfach das Unternehmen schlecht führt, daraus entstehen Probleme. Oder auch in Gemeinden und Kirchen gibt es viele schlechte Leiter. Wir könnten dieses Bild vom Hirten, das wir uns vorher angeschaut haben, und diese Kopfstandmethode auch überlegen, was zeichnet einen schlechten Leiter aus? Da würden uns viele Sachen einfallen. Es gibt die verschiedenen Leitungsstile. Der eine ist sehr streng und übermäßig streng, dem anderen ist alles egal. Hauptsache, keiner wird verletzt. In vielen Gemeinden gibt es unterschiedliche Verständnisse, wie so eine Leitung funktioniert. In den verschiedenen Kirchen und Gemeinden wird es auch heutzutage anders gelebt. Da gibt es Gemeinden, da geht es sehr demokratisch zu. Da ist es die Gemeinde, die Gruppe als Gruppe, die die wesentlichen Entscheidungen trifft. Es gibt andere Kirchen und Gemeinden, da ist eine einzelne Person, die das Sagen hat. Ja, vielleicht in der katholischen Kirche der Papst. Es gibt andere Gemeinden, da ist es eine Gruppe, die die Gemeinde führt und anleitet. Im Verlauf der Kirchengeschichte hat sich das so ergeben. Die laufen heutzutage parallel, diese Modelle. Jedes dieser Modelle hat Vor- und auch Nachteile und auch viele Überschneidungen. Es gibt viele Grauzonen, wo man in der einen Situation so handelt oder in der anderen anders. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist, dass entweder ein Einzelner, eine Gruppe oder auch ein heimlicher Anleiter in einer Gruppe existiert, der irgendwie den Ton angibt. Irgendwie braucht es immer jemanden, der anleitet, der letztendlich vielleicht eine Entscheidung trifft oder mit einer Entscheidung beauftragt wird. Im heutigen Predigttext soll es auch um einen Leiter gehen. Und da möchten wir bei dem biblischen Bild vom Hirten bleiben. Diese Hirten werden angesprochen als Älteste oder auch als Hirten. Und wenn in dem Text von Ältesten gesprochen wird, dann hat das nichts mit dem Alter zu tun, sondern es geht eher um die persönliche Reife und so die Weisheit. In der frühen Gemeinde waren es immer eine Gruppe von Ältesten gewesen, die eine Gemeinde angeführt haben. Wenn es um die Hirten geht in der Gemeinde, zu Deutsch oder auf Latein Pastor, dann ist das heute auch eine Predigt für mich. Und ich stelle mir hier den Spiegel für mich hin. Ihr dürft aber auch mithören heute. Ich verspreche euch, die nächste Predigt, da seid ihr wieder die Zielgruppe. Da wird es dann um 1. Petrus 5 ab Vers 5 gehen. Heute soll es um 1. Petrus 5, die ersten 4 Verse gehen. Und damit überspringe ich bewusst das ganze 4. Kapitel im 1. Petrusbrief. Das letzte Mal war es Ende Kapitel 3. Heute überspringen wir Kapitel 4 und sind bei diesem Hirtenthema. Ich denke, das eignet sich ganz gut, da uns spätestens ab heute und auch in den nächsten Wochen und Monaten ja, dieses Thema Ältesten, Hirten, Gemeindeleitung, ich möchte es heute synonym verwenden, ja auch beschäftigt. Heute haben wir also einen Text, aus dem wir einiges lernen können über das Leiten in einer Gemeinde. Es gibt viele verschiedene Texte im Neuen Testament, wo verschiedene Charaktereigenschaften aufgelistet werden. Ganze Kataloge von Qualitäten, woran man einen guten Leiter erkennen kann. Diese ganzen Stellen kann ich euch gerne zukommen lassen. Ich möchte heute bei 1. Petrus bleiben. So in den Pastoralbriefen, Titus, Timotheus, da sind viele Stellen. Ich möchte den Text für heute vorlesen. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich. Ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. In dieser Predigt wird uns das Herz des Hirten vorgestellt. Wir haben in diesem Text Vorbilder. Zum einen ist es Jesus, der Oberhirte genannt wird, aber auch Petrus selbst, der diesen Brief schreibt. Petrus erhielt nach der Auferstehung Jesu den Auftrag, den dreimaligen Auftrag, weide meine Schafe. Das hat Petrus in den folgenden Jahren gemacht. Er hat die Gemeinde, die Herde Gottes, geweidet, angeführt. Und er tut es bis heute durch seinen Brief, der uns erhalten geblieben ist. Aber fangen wir vorne an. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich. Petrus beginnt seinen Aufruf mit einer Ermahnung an die Ältesten, an die, die besondere Verantwortung tragen. Dieses Konzept von Ältesten, das kam aus dem Judentum. Und ja, das waren bei den Juden und später auch bei den Christen, in den christlichen Gemeinden, die besondere Reife und Weisheit hatten. Das war, was sie qualifizierte. Und das war auch Brauch bei Paulus und Barnabas, die durch die ganzen Länder gezogen sind bis nach Europa. Sie haben Gemeinden gegründet und dort Älteste eingesetzt, die wiederum andere Älteste einsetzen sollten. Ein Teil dieses Ältestenteams war auch der Pastor gewesen. zu Deutsch Hirte. Es war in der Regel im Wesentlichen ein lehrender Ältester. Petrus stellt sich in diesem Text vor, ich als Mitältester. Das ist, was Petrus qualifiziert. Er ist Mitältester. Obwohl Petrus der wohl prominenteste Jünger ist, also ich glaube, über keinen anderen Jünger ist in den Evangelien mehr geschrieben als über Petrus. Wenn irgendwas passiert, Petrus ist mit vorne dabei. Und er ist derjenige, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Er kriegt diesen Auftrag, die Gemeinde Gottes zu weiden, zu hüten, um in diesem Bild zu bleiben. Aber Petrus hängt das nicht an die große Glocke. Er stellt sich vor als der Mitälteste. Er spricht zu seinesgleichen. Er spricht nicht von oben herab, sondern er spricht auf Augenhöhe. Das macht deutlich, dass es möglich ist, Autorität zu haben und trotzdem Teil der Gruppe zu bleiben. Petrus kapselt sich nicht ab von der Gruppe, er redet als einer von ihnen. Was qualifiziert Petrus noch, hier an diese Gemeinden zu schreiben? Er sagt, er sei der Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Petrus hat miterlebt, was Jesus erlitten hat, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Aber er hat auch den verherrlichten Jesus miterlebt, auf dem Berg der Verklärung, aber auch den auferstandenen Jesus. Das hat Petrus' Leben grundauf verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal miterlebt habt, wenn jemand gestorben ist. Das ist ein sehr einprägsames Erlebnis. Das vergisst man nicht so schnell. Aber ich denke, dass die wenigsten bei einer Kreuzigung mit dabei gewesen sind. Ich denke, das ist ein unglaublich einprägsames Ereignis für Petrus gewesen. Und dann dieses Erlebnis mit der Verleugnung und diese Freude hinterher nach der Auferstehung. Petrus und die anderen Jünger, die haben Jesus begleitet. Das hat ihnen diese Autorität gegeben. Jesus hatte sie speziell auserwählt als Apostel. Die Ältesten, an die Petrus seinen Brief richtet, die haben das nicht hautnah miterlebt, nicht aus erster Hand. Petrus könnte sich etwas darauf einbilden, aber trotzdem stellt er sich auf eine Stufe mit dieser nächsten Generation an Gemeindeleitern. In den nächsten zwei Versen, in den Versen 2 und 3, da geht es dann um das Herz eines Hirten. Es gibt diese Aufforderung, hütet die Herde Gottes. Ein Hirte hat so im Wesentlichen zwei Aufgaben, das Weiden und das Hüten. Das Weiden, da fällt die ganze Versorgung mit dabei, das sich kümmern. Und das Hüten, da ist eher so der Bereich von Beschützen, Führen, und versorgen auch mit drin. Erste Frage: Wem gehört die Herde? Gehört sie den Ältesten und den Hirten? In diesem Text? Nein, hier heißt es: Hütet die Herde Gottes. Die Herde gehört Gott. Nicht den Pastoren, nicht den Gemeindeleitern. Nächste Frage: Bei wem ist der Hirte angestellt? Bei den Schafen oder bei Gott? Letztendlich ist Gott derjenige, der Autorität verleiht, der einem die Herde anvertraut. Natürlich profitieren Hirte und Herde voneinander. Ja, Wolle hatten wir genannt. Die Wolle, davon profitiert der Hirte oder Schafsmilch oder was auch immer. In erster Linie ist der Hirte Gott verantwortlich. Hütet die Herde Gottes. Also die EFG Andernach ist nicht meine Gemeinde, sie ist in erster Linie Gottes Gemeinde. Jesus hat euch bei eurem Namen gerufen, ihr seid sein. Was zeichnet das Herz eines Hirten noch aus? Freiwillig Aufsicht üben. Hirte zu sein bedeutet auch ein Aufseher zu sein. Dieses Wort für Leiterschaft kommt aus der griechischen Kultur in der Gemeinde und damit war jemand gemeint, der im gewissen Sinne überwacht, der wachsam ist, der die Augen offen hält für Gefahren oder auch für das Gute die Augen offen hält. Freiwillig, nicht gezwungen, freiwillig. Hirten sollten zu ihrer Arbeit nicht gezwungen sein. Stell dir vor, du musst Hausaufgaben machen. Oder du hast irgendeine Aufgabe im Haushalt. Oder vielleicht übst du ein Instrument oder so und du hast einfach gerade keine Lust darauf. Und irgendwie musst du dazu gezwungen werden. Mit welcher Herzenshaltung wird diese Aufgabe gemeistert? Es ist eher so halbherzig. Auf keinen Fall von ganzem Herzen. Ich möchte mir keine Gemeinde vorstellen, die von jemandem geführt wird, der gezwungen wird, der die Gemeinde anführt, weil es einfach jemand machen muss. Das wäre schade. Ich wünsche mir für die Gemeinden Gottesleiter, die eine Freiwilligkeit mitbringen. Das erfordert Mut, auch Mut, Fehler zu machen. Es erfordert Leidenschaft. Und auch im Wort Leidenschaft steckt auch das Wort Leiden drin. Das nächste ist nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Geistliche Hirten sollten ihre Arbeit nicht für schändlichen Gewinn tun. Also sie sollen nicht die Dollar in den Augen haben, wenn es um die Herde Gottes geht. Damit ist hier nicht gemeint, dass jemand, der einen geistlichen Dienst in der Gemeinde tut, dass er kein Gehalt bekommen sollte, dass das irgendwie vergütet werden sollte. Es ist gewinnbringend, für Gottes Reich zu arbeiten, in Gottes Reich beschäftigt zu sein. Der Gewinn an dieser Stelle ist schändlich, wenn der Gewinn das Motiv ist, wenn ich die Gemeinde leiten möchte, um mich zu bereichern. Es wird sofort das Gegenteil gesagt, sondern mit Hingabe. Hingabe ist das Gegenteil von dieser Gewinnsucht. Jesus ist uns hier das größte Vorbild. Er gab sich hin. Er ist unser Vorbild in Hingabe. Er gab sich hin bis in den Tod. Ein Hirte, dem es nur um die Kohle geht, der wird sich nicht zwischen Herde und Wolf stellen. Ihm wird in dem Moment die Herde egal sein und er wird um sein eigenes Leben laufen. Ich weiß nicht, ob es in den Anfängen der Gemeinde, zur Zeit von Petrus, dass es damals schon die Möglichkeit gab, sich an der Gemeinde zu bereichern. Ob es Menschen gab, die nach diesen Ämtern gestrebt haben, um gewinnsüchtig zu sein. Aber Petrus hat offenbar die Möglichkeit darin gesehen, dass Menschen das ausnutzen würden. Und wir sehen im Verlauf der Kirchengeschichte, dass ein geistliches Amt oft missbraucht worden ist, um sich zu bereichern. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Die Hirten sollen ihrer Aufgabe nicht als Herren nachgehen. Die Schafe gehören nicht ihnen, die Schafe sind ihnen anvertraut. Zugewiesen heißt es hier. Gott hat die verschiedenen Teile seines kostbaren Besitzes ihrer persönlichen Fürsorge zugewiesen. Man übernimmt Verantwortung. Deshalb sollen die Hirten Vorbilder sein, als Vorbilder dienen und nicht als Diktatoren herrschen. Petrus schreibt an Älteste und Hirten, denen die Gemeinde Autorität und zuschrieb. Älteste und Hirten haben eine gewisse Autorität, aber nicht die Autorität zu herrschen, sondern zu dienen. Hirten sollen Vorbilder sein, sie gehen voran. Der gute Hirte treibt die Herde nicht an, sondern er geht voran. Wohl der Gemeinde, die ein gutes Vorbild hat. Oft entwickeln sich Gemeinden dementsprechend, wie sie geführt werden. Jeder, der Gemeinde leitet, ist ein Vorbild. Man kann ein schlechtes oder auch ein gutes Vorbild sein. In unserem letzten Vers heute geht es um die Belohnung. Das verschweigt Petrus auch nicht. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Eines Tages wird der oberste Hirte erscheinen, Jesus. Der wird wissen wollen, was mit seiner Herde gemacht worden ist. Da ist man Rechenschaft schuldig. Mein Opa, der würde, glaube ich, Geschichten aus seinem Leben erzählen können. Sein Vater war so eine Art Oberhirte. Damals in Kirgisistan, wo die gewohnt haben, durfte mein Opa mit seinem Vater, also meinem Urgroßvater, durch die Berge reisen und die Hirten beaufsichtigen. Die sind den ganzen Sommer lang durch die Berge geritten, um die Hirten zu überwachen oder zu kontrollieren, nachzuzählen, ob sie nicht zu viele Schafe selber aufgegessen haben, wie viele Schafe verloren gegangen sind. Und so ist dieser Oberhirte derjenige, der irgendwann Rechenschaft einfordert. Jesus ist der Oberhirte, der Erzhirte. Er ist der Eigentümer der Gemeinde. Er hat sich die Gemeinde für einen teuren Preis erkauft. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. So wertvoll ist die Gemeinde in Gottes Augen. Dafür ist Jesus unvergleichlich hoch erhöht worden. Er sitzt zur Rechten Gottes und ihm gehören Anbetung, Ruhm und Ehre. Aber auch auf die Hirten der Gemeinde wartet eine besondere Ehre. Dieser unverweltliche Ehrenkranz. Damals bei den Olympischen Spielen bekamen die Sieger von den Olympischen Spielen einen Kranz, eine Krone aus Blättern. Das Problem war, die sind oft verwelkt. Was uns Jesus verspricht, ist eine Krone aus Blättern, die nicht verwelkt. Jesus verspricht, dass Hingabe belohnt wird. Jesus ist der gerechte Oberhirte und er ist auch ein barmherziger Oberhirte. Ich bin dankbar für Bibeltexte wie diesen. Die machen deutlich, wie Gott sich Leiter in seiner Gemeinde vorstellt. In diesen Texten sehen wir das Herz eines Hirten. Wir sehen das Herz unseres guten Hirten. Mit diesem Text möchte ich mein Herz für die Gemeinde überprüfen. Und mit diesem Text möchte ich auch euch einen Spiegel vorhalten. In der Jahreslosung heißt es, prüfet alles. Prüft euch, prüft eure Herzen vor Gott, prüft euer Herz für die Gemeinde, prüft, welchen Bereich in der Gemeinde Gott euch vielleicht zuweisen möchte. Prüft die, die euch leiten. Das gehört auch dazu, alles zu prüfen. Vielleicht denkt aber auch jemand von euch, das ist ja ein ganz schöner Katalog an Dingen, wie mein Herz sein sollte. Kann ich das denn erfüllen? Kann irgendjemand das erfüllen? Muss ich erst perfekt sein? Jesus sieht unser Herz an. Und er hatte auch irgendwann mit Petrus angefangen, Petrus' Herz zu verändern. Mit einem Petrus, der ihn kurz zuvor dreimal verleugnet hat. Auch dieser Petrus hat Zeit gebraucht. In den Evangelien wird viel von Wundern geschrieben. Ich denke, viele Menschen haben sich gewundert, dass Jesus sich so einen Typen wie Petrus ausgesucht hat. Einen Petrus auserwählt hat, ihm nachzufolgen, in seinen Fußstapfen zu gehen und diese schöne Aufgabe zu übernehmen, die Gemeinde zu weiden, zu hüten, voranzugehen, das weiterzugeben, was man von Gott bekommen hat. Jesus beruft nicht Begabte, Jesus begabt die Berufenen. Amen.